Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria Torkel und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Hallo, schön dich zu sehen. Unsere heutige Folge hat das Thema Münchhausen-Syndrom. Ein Thema, was ich super spannend finde, weil ich mir vorstellen könnte, also was für ein Gerüst drumherum funktionieren müsste, damit man das so aufrecht erhält. Mhm. Und es muss für die Betroffenen ja unfassbar anstrengend auch sein, das aufrecht zu erhalten. Und das ist ja mit sehr viel Scham, sehr viel Lügen verbunden. Aber bevor wir da komplett einsteigen, wir würden uns total freuen, das sagen wir nämlich jetzt immer am Anfang, wir würden uns total freuen, klickt doch bei Spotify einmal auf die Glocke, damit ihr uns abonniert, teilt uns und bei allen anderen Anbietern gerne auch folgen, teilt uns, kommentiert gerne. Wir haben bei Spotify auch ganz tolle Kommentare gelesen und freuen uns darüber wahnsinnig.
Ja.
Und deswegen, das würde uns helfen und das würde uns vor allem auch sehr freuen.
So ist es.
Und jetzt zum Thema Münchhausen-Syndrom. Ich glaube, da muss man einmal wahrscheinlich den Begriff richtig stellen, oder?
Ja, genau. Also ich fand das ganz interessant, weil Münchhausen, da habe ich sofort so ein Bild im Kopf von so einem Typen, der auf einer Kanonenkugel sitzt.
Voll.
Ja, das ist irgendwie recht präsent. Und das geht aber zurück auf eine wahrhaftige Person, den Herrn Baron Münchhausen, der in verschiedenen Kriegen gewesen ist und dann in sein Dorf in Niedersachsen zurückkehrte. Und eben Geschichten aus diesen Zeiten erzählt hat, wo er viel erlebt hat. Er selber hat gar keine Lügen in dem Sinne erzählt, sondern einfach ein paar Geschichten. Und ein anderer Typ, der ihn kannte, hat dann in England das als Buch rausgebracht und völlig überzogene Geschichten da halt reingeschrieben und sie ihm in den Mund gelegt. Und der Herr Münchhausen hat halt Zeit seines Lebens dagegen angekämpft, dass er halt sozusagen als die Ikone des Lügners stilisiert wurde. Obwohl ich mir so dachte, so krass, ey, das muss ja wohl richtig scheiße sein. So als, man sagt ja auch der Lügenbaron und so weiter.
Genau.
Ja, ist ja, ja eine Rufmordkampagne Deluxe. Und also wir diskriminieren ja als erstes mit diesem Namen eben den Herrn Baron von Münchhausen. Und aber es ist eigentlich die Katze beißt sich da in den Schwanz. Wen wir auch diskriminieren, ist natürlich Betroffene dieser Erkrankung. Weil wenn wir von einer Erkrankung sprechen, dann können wir ja auch nicht davon ausgehen, dass jemand in böser Absicht handelt und deswegen chronisch lügt um des Lügens Willens.
Also Stigmatisierung vor dem Herrn eigentlich.
Ja, genau. Also in jeglicher Hinsicht, in alle Richtungen, historisch wie aktuell.
Ja, jetzt ist es ja ein Syndrom und kein, ist es trotzdem eine Krankheit?
Ja, genau. Also Erkrankung, Syndrom heißt eigentlich nur, dass verschiedene Symptome zusammengefasst werden zu einer Erkrankung. Aber in unseren aktuellen Diagnosesystemen ist es als Störung klassifiziert und zwar ist es die artifizielle Störung. Was ja im Wortlaut heißt, die künstliche Störung quasi. Und im ICD-11 ist es die, für unsere fachlich interessierten ZuhörerInnen, die F68.1, also nicht näher bezeichnete Persönlichkeitsstörung. Und im ICD-11 gibt es zwei Ziffern, einmal die artifizielle Störung an sich selbst und auf andere gerichtet. Ich sage das hier nur, weil unfachlich gesprochen das Münchhausen bei Proxy-Syndrom in den letzten Jahren eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat und ihr da draußen vielleicht eher das schon mal gehört habt. Also es gibt eben die artifizielle Störung, wo ich eine Erkrankung vortäusche und es gibt die Erkrankung, dass ich bei mir und also übereigneten Menschen, die ich betreue, Kinder oder zu Pflegende oder so, Erkrankungen vortäusche. Das wäre dann eben die artifizielle Störung auf andere gerichtet.
Bei Proxy.
Genau, ja.
Behandeln wir beides in dieser Folge, Vero, oder wollen wir zwei Folgen machen? Ihr könnt ja uns auch mal schreiben, ob ihr, wir machen mal nur artifizielle Störungen alleine und streifen das Thema. Und wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann schreibt uns doch gerne.
Genau, so habe ich es auch ungefähr gedacht, weil von der Sache her, also es gibt große Überschneidungen, aber es gibt eben auch insbesondere die Betroffenenperspektive. Gibt natürlich, der können wir jetzt in dieser Folge keine Rechnung tragen, ne? Weil wenn ich jetzt aufgezogen werde von einer Person, die eine auf andere gerichtete artifizielle Störung hat, sprich mich krank macht, dann ist das natürlich ganz lebensprägend. Und das können wir jetzt in dieser Folge, dem können wir nicht so viel Rechnung tragen. Deswegen, da kann man eine eigene Folge nochmal zu machen. Passt recht.
Wenn es euch interessiert, schreibt uns gerne. Dann machen wir das.
Genau.
Gerade für Betroffene.
Genau, gute Idee.
Okay, und was ist jetzt genau die Definition?
Genau.
Bleiben wir denn dabei, soll ich jetzt Münchhausen-Syndrom sagen oder soll ich artifizielle Störung sagen?
Ich würde sagen, wir sagen artifizielle Störung, weil das korrekter ist und weniger diskriminierend. Habe aber schon leichte kognitive Dissonanz bei mir entdeckt, weil wenn wir die Folge nennen, artifizielle Störung, wird wahrscheinlich niemand sie hören wollen. Also unsere tollen HörerInnen da draußen natürlich, ihr seid wie immer am Start, das wissen wir ja auch, aber wir machen ja vor allen Dingen auch die Folgen als Informationsquelle für Betroffene, Interessierte und so weiter. Und der Begriff Münchhausen-Syndrom ist leider viel verbreiteter noch.
Okay, also wir sprechen ab jetzt über artifizielle Störung,
genau.
Aber seht es uns nach, die Folge wird wahrscheinlich Münchhausen heißen.
Ja, genau, so sieht es aus.
Damit wir einfach mehr Leute erreichen und die sich dann auch vielleicht besser aufgehoben fühlen.
Genau, oder Munchausen, wie es im amerikanischen Sprachraum genannt wird, was ich ganz lustig finde, weil der Begriff, obwohl es ein deutscher Baron, auf den es zurückgeht, dieser Begriff Münchhausen-Syndrom ist tatsächlich international, weswegen man sehr viele Aufnahmen finden kann, wo englischsprachige Personen sich die Zunge zerbrechen, um
das ist echt das lustig.
Auszusprechen.
Ja. Wir haben gestern ein Stück geprobt, wo Turtle Dove drin vorkam. Und was? Das ist nicht die Schildkrötentaube.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Turtle Dove. Ja. Es ist die Turteltaube.
Ah, ja.
Was wahrscheinlich.
Witzig.
Turtel wird dann im Englischen ausgesprochen als Turtle und Taube weiß man ja, Turtle darf.
Ist ja mega witzig. Ich liebe solche Sachen mit solchen Begrifflichkeiten.
Ja, ich liebe sowas auch.
Ja, genau. Genau, also artifizielle Störung ist korrekt und es bezeichnet das Vortäuschen, Verfälschen, Verschlimmern oder absichtliche Herbeiführen von körperlichen, psychiatrischen oder Verhaltensbeschwerden. Also es werden eben Verletzungen sich zugefügt, Symptome herbeigeführt, Befunde herbeigeführt auch, also zum Teil gefälscht, zum Teil beeinflusst. Lust und so weiter. Und wichtig ist eben hier, dass eine erkennbare Täuschungsabsicht vorliegt. Also die Betroffenen wissen eigentlich, und da kommen wir vielleicht später nochmal zu, warum ich das so vorsichtig ausspreche, aber im Grunde wissen sie, dass sie die Erkrankung nicht haben. Und das grenzt ja auch nochmal von anderen Störungsbildern ab, ne? Weil ich
das ist ja bei der Hypochondrie.
Ja, genau.
Ne, ist es ja natürlich so, dass die Leute wirklich ganz sicher davon ausgehen, dass sie es haben.
Genau, ich gehe zum Arzt und sage, gucken Sie bitte in meinen Kopf, da ist ein Hirntumor und das sage ich zu 20 Ärzten und kriege MRTs und CTs und alle möglichen Untersuchungen. Das mache ich aber nicht, weil ich Menschen täuschen will, sondern weil ich eben die feste Überzeugung habe, dass da etwas ist. So. Und das ist ja ein großer Unterschied einfach. Und dann grenzen wir es auch noch in die andere Richtung ab. Und zwar die Täuschung, die stattfindet, ist aber nicht wesentlich durch Belohnungen oder Anreize motiviert.
Mhm.
Ich habe, und das ist so ein bisschen schwierig, weil Belohnung, also es gibt ja natürlich, mache ich nichts, wenn es nicht irgendeinen Sinn für mich ergibt. Aber was damit gemeint ist, ist halt sowas wie eine Rente beantragen oder versuchen, sich den Grad einer Behinderung zu erschummeln, um Vorteile in der Gesellschaft zu haben und so weiter. Also darum sollte es sich möglichst nicht handeln. Wobei man auch da sagen muss, der Übergang ist natürlich fließend. So ein bisschen, ne? Weil wenn ich im Gesundheitssystem schwer erkrankt bin, habe ich auch Vorteile, die dann einfach mit sich das bringt. Aber es sollte eben nicht mein Hauptmotiv sein, sondern ich sollte eben diese Täuschung einfach nur ausführen, um in die Krankenrolle zu kommen. So wird es immer benannt.
Mhm. Genau. Ist es denn zurückzuführen eigentlich das warum jetzt diese artifizielle Störung sich entwickelt? Weil man in sich selbst nicht so, also ich will es so ein bisschen, ich tue mich schwer damit zu sagen, weil man Aufmerksamkeit möchte. oder weil man das irgendwie, dass man sich vernachlässigt gefühlt hat und dadurch irgendwie merkt, hier muss es mal um mich gehen, aber ich kann nicht sagen, hey Leute, ich habe hier irgendwie das Gefühl, hier geht's nur um andere. Wäre mal schön, wenn mich jemand sieht. Was ist denn das? Also hat man so eine Ursache?
Ja, also so genau ist das, also es ist schlecht untersucht, sagen wir erstmal so, weil die Dunkelziffer dieser Erkrankung ist wahrscheinlich sehr hoch. Also das kann man schätzen. In der Regel werden, also das fällt einfach nicht auf, diese Erkrankung. Und dann wird sie ja auch nicht als diese Erkrankung gesehen, sondern als, was weiß ich, eine chronische Entzündungserkrankung, weil jemand immer wieder seinem Körper Gift zuführt. Und dann wird sich natürlich auch nicht das Motiv angeguckt. Und man kann die Person nicht fragen, ach, ist das jetzt toll wegen der Aufmerksamkeit oder was? Und deswegen, es gibt in diesem Bereich mehr oder minder nur Spekulationen. Wir haben Einzelfälle, die wir also anschauen können, aber ich kann dir jetzt keine statistisch valide erforschten Faktoren nennen. Aber das, was du gesagt hast, ist ja auf der Hand liegend. Deswegen, ich würde dies sagen, ja, du hast damit recht, weil wenn ich unbedingt in diese Krankenrolle rein will, dann müssen wir ja gucken, was ist das Besondere im Gegensatz zu einer anderen Rolle in unserer Gesellschaft. Und auffällig ist Zuwendung. Also ich bekomme besondere Zuwendung, Unterstützung, Hilfe, Mitleid kann auch eine Rolle spielen und so weiter. Und offensichtlich bin ich irgendwie darauf angewiesen. Ja.
Und ist das, weil du gesagt hast, gerade sich Gift zuführen, ist es immer damit einhergehend, dass man sich quasi selbst was zuführt, was einen krank macht? Oder ist es manchmal auch komplett ohne, also ich tue so, als ob ich Tabletten nehme, aber nehme Placebos und sowas. Ist das auch das?
In 90% aller Fälle schädigen sich die Personen selbst. Also führen Symptome herbei, weil sie Wunden infizieren, weil sie bestimmte Sachen, verdorbene Sachen essen, weil sie giftige Sachen essen oder vieles wird auch verunreinigt mit Kot, weil das ist ja quasi ein Gift, was wir alle zur Hand haben. Ne? Kolibakterien können ganz schlimme Krankheiten auslösen und jeder hat es parat.
Aber dann haben ja die Leute auf einmal die Krankheit.
Ja, genau. Also das ist das Ziel, was angestrebt wird, genau. Wobei dadurch natürlich auch Leid verursacht wird. Und deswegen, glaube ich, auch reicht es nicht zu sagen, es ist die Zuwendung.
Nee.
Weil die kriege ich auch anders. Ne?
Ja, ja, eben.
Also ich kann ja auch, es gibt ja Krankheiten, die nicht nachweisbar sind und die kann ich halt komplett simulieren. Aber eben. Es geht schon auch um Leid, um auch zum Teil, es gibt auch Überschneidungen mit selbstverletzendem Verhalten. Und
ja, weil das, deswegen glaube ich, habe ich so gezögert zu sagen, es ist Aufmerksamkeit, weil das scheint mir erstens zu einfach.
Ja, genau.
Und Aufmerksamkeit, wie weit gehe ich natürlich, um diese Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn ich mir dann selbst, also wenn ich mein Essen dann mit Kot sozusagen anreiche, damit bei mir was schlimme Sachen im Körper passieren, hat das ja durchaus auch mit wirklichen Schmerzen zu tun.
Ja, ja. Bis hin zu, die Letalitätsrate ist nicht zu unterschätzen.
Was ist das?
Also die Menschen sterben daran. Es ist nicht selten, dass Krisen ausgelöst werden, also somatische, körperliche Krisen, die lebensbedrohlich sind. Also.
Und dann erkennt man es ja auch dann nicht, ne?
Nein. Also. Genau. Die Leute wissen ja auch nicht, was Sache ist, sozusagen. Deswegen ist ja auch die korrekte Behandlung nicht immer gegeben. Weil das Symptombild ist ja herbeigeführt und deswegen ist das auch oft nicht passend in übliche Symptombilder. Also, ich habe von einem Fall gelesen, wo jemand nach verschiedenen Operationen, also es ging irgendwie los mit simplen Knieoperationen, und das muss ich auch sagen, ne? Also wenn ich zum Arzt gehe und ich sage dreimal, ich habe Knie, dann steckt da auf jeden Fall super schnell einer ein Skalpell rein.
Das kann ich gar nicht bestätigen.
Es ist so witzig, wir haben so unterschiedliche
Erfahrungen. Also, aber ich habe auch einen tollen
Erfahrung.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt, aber ich habe auch zwei wirklich großartige Orthopäden, die immer sagen, nee, OP ist ja nun wirklich, also jetzt war ich mit Knieschmerzen noch nicht da, aber die sagen, nee, auf gar keinen Fall OP erstmal.
Ja, voll gut, ne? Ich will ja auch nicht unterstellen, dass jetzt alle...
Aber du hast recht.
Genau, also, aber ich habe schon viel gehört von sehr früh freudig eingesetzten Operationen, gerade was so Gelenkapparat angeht und so weiter. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass zum Beispiel, wenn die Preise für gewisse Operationen steigen, auch die Anzahl der Operationen steigt. Also, und das kann man nicht erklären mit einem zufällig häufiger auftretenden Krankheitsbild, so, ne?
Nein, hast du ja total recht.
Und da
ich hasse das manchmal, dass die Welt so ist.
Aber ja, das ist auch so. Aber ich kenne das auch, weil das Vortäuschen in Anführungszeichen von Krankheiten hatten wir ja schon gestreift bei Hypochondrie. Ist es ja so, dass es sich nicht um aktives Vortäuschen handelt, sondern um die Überzeugung, die Krankheit zu haben. Aber sie ist eben nicht da. Und da hatte ich schon oft den Fall in meiner Praxis, dass jemand dann doch mal zum Psychologen geschickt wurde. Und insbesondere, wenn das sich um Privatpatienten handelt, ich schwöre dir, was da für Operationen stattgefunden haben, da muss ich an die letzte Person denken, die mir da überwiesen wurde. Und das war eine Frau, die schon seit sehr, sehr langen Jahren an einer schweren Hypochondrie gelitten hat. Und die ist bloß ein paar Stunden geblieben, weil sie auch nicht überzeugt war, dass das eine seelische Erkrankung ist, sondern eben immer noch überzeugt war, körperliche Ursachen zu haben. Und die ist allein in den 10 Stunden, wo die bei mir in Behandlung war, hat man der ein Stück Lippe rausgeschnitten, wegen einer Stippe. Also das ist ja völlig verrückt einfach. Die hat 3 Leberflecke sich entfernen lassen in der Zeit. Die hat, also es war wirklich verrückt. Jede Stunde kam die Person wieder und hat gesagt, nee, ich konnte gar nicht Hausaufgaben machen, Fragebögen auch nicht ausfüllen und so weiter, weil, sie werden es nicht glauben, ich war in der Notaufnahme. Und die ist ständig medizinisch behandelt worden. Und deswegen, also das ist tatsächlich so, dass das sehr, sehr oft vorkommt. Und es ist ja auch schwer, dem vorzubeugen. Also, weil genauso wie wir im Rechtssystem im Zweifel für den Angeklagten sprechen,
ja.
Wir können ja auch im medizinischen System, ist ja auch keine, also man kann ja keine starre Regel machen, dass man sagt, jeder, der kommt und eine Stippe hat oder eine Entzündung im Mund, der wird auf keinen Fall irgendeiner von operiert. Das kann man ja auch nicht machen.
Nee, und vor allem, dann gehst du einfach zu anderen Ärzten, ne?
Genau, man kann eben Ärzte wechseln einfach. Man kann auch Diagnosen kreieren, indem einer das schon mal aufgeschrieben hat, weil jeder Arzt macht in der Regel oder jede Ärztin eine Anamnese. Und da fragt man natürlich, was sind denn für Vorerkrankungen bekannt? Und wenn ich dann sage, was weiß ich, ich hatte schon 3 Vorstufen von Hautkrebs, dann schreibt die Person das in der Regel auf. Ja. Und die nächste Person, zu der ich gehe, sieht dann in der Krankenakte, oh, da waren ja schon Fälle von Vorstufen von Hautkrebs, obwohl die vielleicht nie da gewesen sind, ist es aber jetzt schon mal verschriftlicht und auch von Fachpersonal. Und so schnell kann man eben auch Diagnosen kreieren, quasi aufgrund der Beschaffenheit einfach unseres Gesundheitssystems.
Das fängt ja wahrscheinlich sehr unschuldig an, ne? Ich meine, wir haben im Vorgespräch ja drüber kurz gesprochen, wie wir beide schon mal das Fieberthermometer an eine Lampe gehalten haben, weil wir zu Hause bleiben wollten und gesagt haben.
Weil Fieber war ja der Beweis.
So, genau, weil Fieber war, zu sagen, mir geht es sehr schlecht, so, aber Fieber war halt so, ja, war das sichere Mittel zu sagen, ach so, nee, mit Fieber kannst du nicht
da
in die
Schule. Da ist wirklich was.
Ja.
Ja, da ist wirklich was. Ja, ja, und da finde ich, kann man auch so erste Verstehensansätze finden, weil ich muss sagen, ich habe nicht selten das Fieberthermometer an die Heizung gehalten und dann eine absolut tolle Belohnung bekommen, nämlich nicht in die sehr verhasste Schule gehen zu müssen. Und das hat auch dazu geführt, wenn ich wirklich Fieber hatte, ich fand's herrlich. Ich habe mich immer so gefreut, wenn ich richtig dolles Fieber hatte, ich fand's so geil, weil dann einfach amtlich war, ich bilde mir nichts ein, ich bin nicht lappenhaft oder sonst irgendwie was, sondern ich bin wirklich krank, Leute, ich bin krank, hier ist der Beweis. Und das hat dazu geführt, dass ich Fieber als was total Positives wahrgenommen habe.
Ja, ob das jetzt die gute, ich habe immer gedacht, wenn ich Fieber, also das ein oder andere Mal, sag ich mal, an die Lampe gehalten habe und dann habe ich irgendwann Fieber gekriegt und dachte immer so, oh nee, das ist so richtig scheiße, das habe ich vergessen. Wie schlimm das ist, wenn du richtig Fieber hast, das ist furchtbar.
Nee, ich fand das super.
Oh, nee, also schrecklich. Vor allem meine Mutter kam mir dann immer, und das hat natürlich voll geholfen, so Wadenwickel.
Ja, herrlich. Ja, auch Halswickel.
Ja, und man konnte ja wirklich dann kein Fernsehen gucken, wenn man Fieber hatte. Weil es ging ja nicht, es ging ja immer so schlecht.
Ja, also jetzt hohes Fieber mit irgendwelchen Delirzuständen fand ich jetzt auch nicht geil.
Aber so ein leichtes 39,0.
Genau, so 39,3 fand ich schon ganz geil. So.
Eigentlich auch gemein. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt auch das Fieberthermometer, was ihr auch so ins Ohr steckt, oder?
Heutzutage, ich habe gar kein Fieberthermometer. Dafür bin ich jetzt auch nicht laut sagen, bei der Menge Kinder, die mir übereignet sind. Aber ich habe eine, ja, sorry, also es ist wirklich schlimm, dass ich das jetzt auch noch öffentlich sage. Ich habe eine Superkraft. Ist wirklich so.
Kannst du die, die Lippen an die Stirn legen und sagen, wie viel Grad?
Ich kann, mit der Hand kann ich aufs Zehntel Grad genau Fieber schätzen. Und zwar so insane genau. Das ist wirklich richtig crazy. Und wir hatten ganz lange ein Fieberthermometer und das ist einfach überflüssig gewesen. Und die funktionieren immer so schnell nicht mehr. Ob du jetzt
voll
im Ohr...
fies. Deine Kinder können das gar nicht nutzen. Fieber vortäuschen.
Nö, das können die nicht. Nee. Und das also es gibt ein Kind von mir, was öfter mal kommt, so, oh Mama, ich glaube, ich habe Fieber. Und wo ich auch denke, nee, ich glaube, du brauchst eine Auszeit. Und da tut mir das auch immer total leid, weil ich dann halt einmal den Check mache und dann sage, nee, das ist kein Fieber. Aber ich bin natürlich eine liebe Mama. Ich sage dann natürlich so, aber ich glaube, wir wollen uns jetzt mal hier gemütlich machen, ne? Und ich glaube, ein Tee oder ein Kakäuchen könnte dir auch ein bisschen jetzt gut tun, so, ne? Also ich gehe da natürlich ja trotzdem drauf ein, aber nee, bei uns kann nichts gefälscht werden, das ist richtig.
Ja, weil ich fand es nur bei uns, weil wir haben das, was man so ins Ohr steckt, zack und beep und fertig. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, auch voll gemein, weil das Tolle war ja immer, hier ist das Fieberthermometer, mess mal Fieber, ich mach dir schon mal einen Tee.
Ja, ja, genau. Ich habe es auch, ganz schlimm war, wenn einer sitzen geblieben ist und man dachte so, oh mein Gott, jetzt geh halt. Ja, ja. Ja, das stimmt, das kann man nicht mehr so gut fälschen. Das ist richtig. Die moderne Technik macht wieder alles kaputt hier, ne?
Macht alles kaputt. Es wird sich auch nicht durchsetzen, dieses Internet.
Genau.
Aber okay, damit fängt es ja an. Das ist ja, würde ich sagen, alles im Bereich.
Ja, in einem gesunden Bereich, ja.
Genau, gesund.
Ja.
Alles in einem gesunden Bereich. Und die Frage ist ja, wann switcht es, ne? Das ist wahrscheinlich ein fließender Übergang, aber wann switcht es?
Genau, also auch da haben wir keine Kriterien und keine Cut-off-Werte. Aber ich würde sagen, also zum Beispiel ein großer Unterschied ist ja, wenn wir das Fieberthermometer erhitzt haben, haben wir uns ja nicht geschädigt. Also gar nicht. Und also wenn Menschen anfangen, sich selber Schaden zuzufügen von ich trinke weniger, um Symptome herbeizuführen oder ich esse weniger, bis hin zu ich verschlucke eine Gabel, um mich zu schädigen. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist mir im Laufe meiner Tätigkeit begegnet, die mir dann aus dem Körper raus operiert werden muss in unterlebensgefährlichen Bedingungen, ist der Range halt vorhanden. Und ich würde schon sagen, dass es Sinn macht, einen Cut-off zu setzen bei ernsthaften Schädigungen.
Und jetzt sag nochmal eigentlich meine, wenn wir wissen, die Dunkelziffer ist hoch. Mhm. Wir wissen, dass es nicht gut diagnostizierbar ist, weil es ganz oft nicht auffällt, was jetzt das Gleiche ist mit die Dunkelziffer ist hoch. Aber egal. Mhm. Warum gibt es so wenig Untersuchungen dazu?
Ja, also das liegt halt einfach daran, dass diese Fälle oft nicht auffallen als die, die sie wirklich sind. Also dann gibt es halt einen Fall von einem Patienten, der halt super viele unpassende Symptome hat und ganz viele Erkrankungen. Das gibt es ja auch in der Realität. Also ich kenne eine Person, die hat 8 chronische Erkrankungen. Also der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Es gibt ja Menschen, die sehr viel Pech haben in dem Sinne. Und dann muss man sich ja überlegen, also es muss ja ganz viel passieren, damit das auffällt einfach. Und was hier ein großer Punkt ist, wenn wir jetzt nehmen die Abgrenzung von der artifiziellen Störung zur Simulation. Da haben wir den Grund, jemand simuliert eine Erkrankung für einen persönlichen Vorteil. Und das ist etwas, das erscheint uns logisch. Also das muss ich sagen, hatte ich auch schon häufig in meiner eigenen Praxis, dass Leute zum Beispiel einen Rentenstatus haben wollten. Und dann kommt das vor, dass einerseits, man nennt das Aggravation, also Leute Symptome übertreiben, dramatischer darstellen, größer machen. Aber es kommt auch vor, dass Leute keine Erkrankung haben und sie aber vortäuschen, um verrentet zu werden oder um eine Berufsunfähigkeitsversicherung ausgezahlt zu bekommen oder um Vorteile zu haben wie ein Parkplatz vorm Haus oder ähnliches. Es ist auch ein großer Bereich, ist auch Strafen entgehen. Das habe ich zum Beispiel auch schon in der Praxis gehabt, dass da eine Person, also das auch sehr schlecht gemacht hat, ehrlich gesagt so. Die hat bei illegalen Autorennen teilgenommen und eine unbeteiligte Person überfahren. Sowas kommt ja vor. Und ich nehme an, entweder hat ein Jurist oder so dazu geraten oder die Person hat selber gedacht, das ist jetzt eine geile Idee. Auf jeden Fall kam die in meine Sprechstunde, um eine posttraumatische Belastungsstörung aufgrund dieses Unfalls vorzutäuschen. aber so schlecht. Also das war, also damals gab es auch ChatGPT noch nicht, aber also das war auch scheiße gegoogelt, weil die Symptome waren gar nicht zu Ende gelesen worden von der Person. Deswegen hat er immer so Fachwörter reingeworfen. Also so, ich habe Flashbacks und dann habe ich gesagt, ah ja, wie äußern die sich denn? Und dann war irgendwie so, keine Ahnung, ich esse super viel. Und man denkt so, hä? Also erstens, das eine ist ja da gar nicht das andere und zweitens, und dann habe ich halt abgefragt, was ein Flashback ist, haben sie Albträume, haben sie Bilder, die sich aufdrängen und dann hat die Person gesagt, hä, nee, wieso das denn? Und deswegen, also es war halt so ein so beschissen gespieltes Krankheitsbild.
Hat er gedacht, das ist ein Flash-Fress.
Keine Ahnung, also verlesen, genau.
Fress-Flash.
Muss irgendwie so gewesen sein, verlesen oder nur halb gelesen oder, also es war wirklich richtig, richtig crazy. Und bei solchen großen Auffälligkeiten ist natürlich auch, also ich habe ja, Diagnostik ist ja quasi eine Mustererkennung und ich habe dann sozusagen verschiedene, wie so ein Entscheidungsbaum, verschiedene Worte führen halt zu bestimmten Gebieten und in der Regel passt das, ne? Also in der Diagnostik stelle ich mir dann nur noch die Frage, ist es die oder die Unterform? Und da war es dann halt plötzlich, dass ich mir dann die Frage stellte, ach so krass, ist es eine Essstörung? Ach so krass, ist es jetzt irgendwas ganz anderes? Und dieses so krass durch meinen Entscheidungsbaum springen, 3 Ebenen wieder hoch und 7 Ebenen wieder runter und so weiter, das hat mich natürlich sehr schnell dazu gebracht zu denken, irgendwas stimmt hier nicht.
Und was hast du dann gemacht?
Na, ich habe mir diesen Unfall nochmal genau schildern lassen und dann kam halt auch, ich bin 100%ig schuld. Es ist mir auch nachgewiesen. Es gibt auch Zeugen. Also ich bin juristisch gesehen am Arsch. Ich werde jetzt halt verurteilt dazu. Was weiß ich weiß gar nicht, was das dann ist. Schwere Körperverletzung oder sowas, nehme ich mal an. Und für die Gerichtsverhandlung würde mir das halt gut stehen. Wenn ich jetzt sage, ich habe mich auch selber total geschädigt und ich bin ja voll erbärmlich, mein Leben ist ja jetzt auch am Ende, so. Und das ist halt immer deutlicher geworden. Also, und dann habe ich halt auch.
Das Schlimmste ist, also ich will es ja nicht sagen, aber das Schlimmste ist, dass er keine PTBS hat, weil er einen Menschen umgefahren hat. Also Entschuldigung, ist nicht, vielleicht schreiben wir es raus, weil das kann man so nicht stehen lassen.
Nein,
aber
das kannst du auch so sagen. Das ist schon, ja, ein sehr, also wenn wir immer uns fragen, was ist böse so, aber da ist schon jemand sich selber so am Übervorteilen, dass es eine böse Handlung einfach ist. Ne? Und deswegen, also das ist natürlich mindestens charakterschwach. Ne? Also ich finde ja, also es fängt ja auch damit an, eine so gefährliche Handlung im öffentlichen Raum zu machen. Also mach doch schon scheiß Autorennen irgendwie im Privatgrundstück oder was weiß ich. Kannst dich ja gegenseitig dann totfahren. Da hab, also,
ja, fahr auf irgendeine Autorennstrecke.
Genau,
so,
finde ich jetzt auch
das?
Nicht geil, aber der Kick besteht ja bei diesen illegalen Treffen da, darin, die Gefahr zu suchen und zwar auch für Unbeteiligte. Und das ist natürlich an sich, ja,
charakterschwach ist ein sehr schönes Wort.
Ja, ja. Genau. Und deswegen, da hat ja jetzt niemand selber gedacht, ich glaube, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, sondern da hat jemand einfach gedacht, geil, die würde mir jetzt gut stehen. Ich gehe jetzt mal zu einer Fachperson und spiele dem das vor.
Ja, und das
so,
ist halt nicht Münchhausen, das ist nicht die artifizielle Störung.
Genau. Ein gutes Beispiel ist auch hier der Film Zwielicht. Kennst du den?
Nee.
Das ist mit Richard Gere aus den 90ern. Und zwar gibt es da einen Mord. Der Erzbischof von, weiß ich nicht, wird irgendwie umgebracht. Und
Canterbury, nein.
Nee, es spielt in den USA. Ich glaube von San Francisco oder so, aber es kommt mir jetzt alles komisch vor. Es ist halt auch sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube 94 oder so war das. Und da ist es so, dass die angeklagte Person spielt eine multiple Persönlichkeitsstörung, wie es da noch genannt wird. Haben wir auch schon eine Folge zugemacht, eine dissoziative Identitätsstörung vor, um der Strafe zu entgehen, was auch gelingt. Und am Ende Spoiler jetzt mega hart. Also wenn irgendjemand Bock hat, einen heftig mittelmäßigen Film aus den 90ern zu gucken,
dann
bitte jetzt abschalten, genau.
Nee, nicht abschalten. Vorspulen.
Ja, das stimmt natürlich. Ihr schaltet natürlich hier nicht ab, Mann.
Hier wird nicht abgeschaltet.
Das ist übrigens meine richtige Info. Es wäre nett, wenn ihr die Folgen, guckt mal in euren Verlauf, zu Ende hört. Also, und ich meine damit auch die letzten 3 Minuten, wo ihr vielleicht denkt, ach, jetzt quatschen sie nur noch und sagen Tschüss, weil es viele Plattformen gibt, die nur dann das als gehört registrieren. Deswegen schneiden wir auch immer Outtakes ran. Und aber vielleicht mögen einige die gar nicht. Hört's
dann einfach vorspulen bis zum Ende.
Genau. Genau. Und da sagt dann eben die Freigekommene, der Mörder ja quasi, sagt dann zum Anwalt, das haben wir doch richtig geil hingekriegt, da haben wir sie alle verarscht. So. Und dann ist so das letzte
Bild. Boah, jetzt
hast
du wirklich richtig gespoilt.
Ja, der Film ist im Arsch damit, deswegen habe ich es nochmal kurz gewarnt. Aber ganz ehrlich, Leute, der war 94 vielleicht heftig, aber auch die Erzählweise und so weiter. Keine Sau guckt sich heute im Zeitalter von Netflix noch diesen Film an, glaube ich. Es sei denn, ihr seid richtig heftige Richard Gere-Fans oder so.
Absolut. Also genau, es geht nicht darum, im Sinne von Recht etc. Vorteile zu haben.
Genau.
Weil was ich mir, aber da würde ich sagen, ist ja die Scham auch, aber jetzt nicht so groß, weil die Krankheit ist doch bestimmt wieder eine Krankheit, die sehr viel mit Scham zu tun hat, oder? Mir kann
genau, aber die Vorteile überwiegen halt. Und deine Frage war ja, warum das nicht auffällt, weil bei einer Simulation ist es ja logisch. Also ich habe natürlich auch während dieses Gesprächs gedacht, ey, Nachtigall, ich höre dir trapsen. So, der Typ will doch einfach hier Vorteile vor Gericht haben. Oder Klassiker ist vielleicht noch mehr, jemand will das Militär vermeiden. Da ist es ja logisch, dass jemand einen Reward kriegt dafür und dann komme ich auch leichter darauf, dass ich getäuscht werde. Wenn jemand aber eine Belohnung bekommt, wie bei der artifiziellen Störung, die mir gar nicht offensichtlich ist, wie zum Beispiel eine schwere Operation, dann komme ich nicht dahinter, weißt du? Mhm. Also jemand sagt jetzt, ich habe hier eine dicke Entzündung im Knie, weil er sich da irgendwie immer Kot reinreibt in die Wunde. Und seine Belohnung in Anführungszeichen ist im System des der betroffenen Person, endlich nimmt mich jemand ernst, endlich operiert mich jemand nochmals und endlich komme ich auf die Intensivstation, wo sich alle 24/7 um mich kümmern. Aber als außenstehende Person, die nicht betroffen ist, erscheint dir das ja nicht als positiv, sondern du denkst halt, um Gottes Willen, jetzt muss die Person jetzt zum 8. Mal operiert werden, das ist ja schrecklich. Und dann kommst du auch nicht so schnell auf die Idee, dass da eine Täuschung vorliegt.
Ja.
Also, weil Lügen werden ja entlarvt, wenn es eine Logik
und
für uns
hat. Und das Doofe
hat.
Ist, ja, das Doofe ist, man kann jetzt auch nicht im Umkehrschluss allen Leuten,
auf jeden Fall,
die ein dickes Knie haben und zum 8. Mal operiert werden, sagen, oh, ja, ja, hier, da müssen wir aber mal andere Wege gehen. Also ich war eine Freundin von mir, der wurde das tatsächlich unterstellt. Mhm. Die hatte Probleme mit ihrer Verdauung und zwar richtig schwerwiegend. Also die hatte einen Darmverschluss nach dem nächsten.
Ja.
Und man hat nicht rausgefunden, was es ist. Und dann hat einer halt auch gesagt, so, ja gut, sie haben halt eine Essstörung.
Ja, ja. Genau.
Und dann hieß es irgendwann eben auch, das ist vorgetäuscht und da sollten so. Und ja, wie geht man damit um? Es ist natürlich hart, jemandem, der betroffen ist und so Schmerzen hat, zu sagen, ich nehme dich jetzt in Anführungsstrichen nicht mehr so ernst, weil ich glaube, es ist eine Störung.
Ja.
Also es ist natürlich unglaublich schwierig, das auch zu differenzieren.
Richtig.
Und man muss ja auch sagen, wahrscheinlich in dem Moment, in dem jemand mit einer artifiziellen Störung zum Arzt geht und der sagt, oh, wissen Sie was, Frau Barmann, ich glaube, wir sollten da mal nochmal in eine andere Richtung gucken. Wechseln die ja wahrscheinlich auch den Arzt erstmal.
Ja, genau. Genau, das ist auch so. Deswegen, also erstmal, da haben wir ja noch eine Schwierigkeit, weil du sprichst ja jetzt schon von einer Konfrontation. Also erstmal muss ich ja überhaupt den Verdacht hegen, dass jemand vortäuscht. Und genau wie du sagst, wir können dafür keine Kriterien machen. Wir können ja nicht sagen, nach dem 4. Arzt ist es vorgetäuscht. Weil wir kennen alle Fälle, genau wie mit deiner Freundin oder ich kenne auch, habe ich hier in Behandlung gehabt, eine Person, die ist 1,5 Jahre mit Lymphdrüsenkrebs rumgelaufen und alle Ärzte haben immer gesagt, nee, das sind irgendwelche diffusen Symptome, das ist irgendwie hier alles eingebildet. So, ne? Und das ist ja auch eine Verantwortung, die kein medizinisches Personal tragen will, einer Person mit Symptomen zu sagen, weißt du was, du bist gesund und das Risiko auf sich zu nehmen, falsch zu liegen.
Ja.
Also davon kennen wir hunderte Geschichten von seltenen Erkrankungen oder ungewöhnlich im Symptombild auftretenden Erkrankungen und so weiter, wo Fehldiagnosen, was weiß ich, zu allen möglichen schrecklichen Konsequenzen geführt haben. Deswegen die Eier zu haben, zu sagen, wissen Sie was, ich glaube, Sie lügen, das, also das ist ja, kommt ja erstmal gar nicht vor oder ist ja total schwer zu kriegen. Insbesondere bei der artifiziellen Störung kommt noch hinzu, dass in der Regel dann oft schon eine ganze Latte von medizinischen Untersuchungen gelaufen sind, die dann ja falsch sind im Grunde. Und da haben im Zweifel auch BehandlerInnen schon in Anführungszeichen Schuld auf sich geladen. Zumindest im juristischen Sinne. Weil, also.
Okay, ja. Aber wenn ich die Wunde einreibe mit Kot und sie ist entzündet, dann habe ich ja nicht Schuld auf mich geladen, weil dann habe ich ein absolut definitiv entzündetes Knie.
Könnte man denken und könnte man so sehen. Du argumentierst aber mit logischem Menschenverstand. Juristisch richtet sich nicht alles nur nach logischem Menschenverstand, weil wir ja auch übergeordnete Kategorien bilden müssen. Und da ist es so, in Amerika zumindest, oder gibt es einen Fall, wo jemand durch eine artifizielle Störung Magenkrebs vorgetäuscht hat. Das ist auch immer völlig wild, ne? Weil man denkt, da gibt es ja reale Befunde. Ne? Also ich kann ja schauen in einem Magen, ob da halt Krebs drin ist oder nicht, so in dem Sinne. Aber da ist es eben auch durch sozusagen Vorbefunde und so anamnestische Schriftstücke dazu gekommen. Vielleicht wäre das nochmal eine gute Einführung im Gesundheitssystem, zu kennzeichnen, ob eine Diagnose selbst gestellt wurde oder nicht. Weil dann könnte man rückverfolgen, wenn niemand die Diagnose gestellt hat, dann hat sie ja gar keiner gestellt. Genau, aber in dem Fall war es eben auch so, dass die Person über viel Magenschmerzen geklagt hat und viele Untersuchungen hatte, viele Spiegelungen und so weiter. Und irgendwann stand eben in dieser Akte Magenkrebs und die Person hat darum eine Chemotherapie bekommen. Auch das kann ich irgendwie nicht verstehen, weil da gibt es ja eine Tumorkonferenz und man ballert da ja nicht irgendeine Chemo rein. Das verstehe ich halt auch nicht. Es werden ja Zellen untersucht, um das spezifisch zuzuschneiden. Ne?
Nee, deswegen, das verstehe ich auch gar nicht.
Ich check's irgendwie gar nicht. Aber also das war schon eine seriöse Quelle, aus der ich das gelesen habe. Und da ist es dann eben so gewesen, dass die Person später geklagt hat gegen die Folgen der Chemotherapie, die ja unrechtmäßig verabreicht wurde. Und es gab zumindest einen juristischen Vergleich und die Person hat eine hohe Summe Geld dafür bekommen. Und deswegen, also auch in Deutschland ist es natürlich nicht erlaubt, Menschen Behandlungen angedeihen zu lassen, die nicht indiziert sind. Aber, das ist auch eine interessante Zahl, man schätzt, dass in Deutschland pro Jahr 5 Milliarden Euro für sinnlose medizinische Maßnahmen ausgegeben wird. Das ist auch mal eine crazy Zahl. Das ist auch nicht belegt, sondern ist eine Hochrechnung, eine Schätzung sozusagen, von der man ausgeht. Aber ich finde die Zahl schon krass sozusagen, also die wird ja, also schon, also irgendwie hoch wird die Zahl ja sein, ne? Also es wird diese Zahl ja geben.
Unglaublich.
Ja, genau. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, wenn ich jetzt jemandem irgendwie, keine Ahnung, 8 Darmspiegelungen verpasst habe, dann zu sagen, ach Mensch, stimmt, die Person müsste eigentlich in eine psychiatrische Einrichtung, fällt sicherlich auch nicht so leicht als behandelnde Person.
Wenn wir jetzt den Fall uns angucken, dass es diagnostiziert wurde.
Ja.
Was kann man denn therapeutisch machen? Weil theoretisch, ich rede jetzt so ganz laienhaft, jetzt ist es aufgefallen, dass es eine artifizielle Störung ist. Da ist ja schon ein Riesenschritt getan, wenn das irgendwo steht.
Ja, genau. Also dann kann man natürlich dafür sorgen, erstmal, dass die ungerechtfertigten Behandlungen aufhören. Aber auch da sind wir ja schon an der Grenze. Wir können die ja auch nicht einstellen. Also wir können ja jetzt nicht sagen, oh, da hat jemand eine artifizielle Störung. Ab heute gibt es keine einzige Untersuchung mehr. Also deswegen sind ja trotzdem Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll und bei Schmerzen oder anderen Symptomen, die auftreten, muss ich ja trotzdem weiter untersuchen. Ne? Deswegen, das ist nicht schwarz und weiß, selbst im Einzelfall gesehen. So. Und es ist tatsächlich so, dass diese Erkrankung sehr, sehr belastend ist für die Betroffenen.
Ja.
Und weil eben durch die ganzen sozusagen zugefügten Schmerzen, die Selbstverletzungen, aber auch durch diese massiven Einschränkungen, ne? Also die Person ist ja auch total eingeschränkt und fokussiert auf diese Krankenrolle. Die Person hat Einschränkungen in der gesellschaftlichen Teilhabe, weil sie vielleicht im Rollstuhl sitzt durch die Erkrankung und so weiter. Und deswegen, also man würde ja denken, Betroffene haben gar kein Interesse an Behandlung. Das ist nicht so schwarz und weiß, wie man denkt. Ich selber habe meines Wissens nach, muss ich jetzt auch vorsichtig sagen, noch keine artifizielle Störung behandelt. Aber es gibt eine ähnliche Störung und zwar die funktionelle neurologische Symptomstörung. Da ist es so, dass es eher näher dran an der somatoformen Störung, wo Menschen auch sehr viele Symptome, somatische Symptome, aufgrund von seelischen Konflikten entwickeln. Und bei der funktionellen neurologischen Störung ist es eben so, früher wurde das Konversionsstörung genannt, aber das ist auch so ein alter Begriff, der eher so auf Freud zurückgeht und so weiter. Und da ist es eben so, dass Menschen Schwindel, Schmerzen, Lähmungen und auch Anfälle, und da ist es jetzt schwierig, haben, sage ich mal, die nicht auf körperliche Ursachen zurückzuführen sind. und die eben auch bei den Menschen tatsächliches Leid verursachen und Beunruhigung darüber, oh Gott, was ist denn mit mir? Aber die tatsächlichen Auslöser sind eben seelische Konflikte oder starke Stressoren. Also man muss sich das so vorstellen, ich sitze im Rollstuhl und bin auch überzeugt davon, dass ich gelähmt bin. Ich denke jetzt aber nicht, dass ich irgendwie einen Rückenmarkstumor oder sowas habe, sondern ich denke, ich habe irgendwas, was keiner rausfindet. Alle körperlichen Ursachen sind ausgeschlossen und mir nicht zugängliche seelische Konflikte sorgen dafür, dass ich diese Symptome habe. Also ich kann zum Beispiel ein schweres Trauma erlebt haben, das nicht ausdrücken können. Also ich bin nicht in der Lage zu sagen, ich habe was Schlimmes erlebt und das macht bei mir starke seelische Symptome. Das kann ich nicht aufgrund meiner Struktur. Und dann hilft sich meine Seele dadurch, dass sie zum Beispiel eine Lähmung simuliert, in Anführungszeichen, weil es eben nicht intentional ist. Also ich sage nicht, oh, ich tue jetzt mal so als ob, sondern ich denke das auch wirklich. Aber es ist halt nicht da, so in dem Sinne. Wobei da auch, ich finde, da sind wir fast an der philosophischen Grenze, wo wir sagen, was ist jetzt körperlich, was ist mental? Also ich habe ja auch einen Schnupfen aufgrund von mentalen Gründen, ne? Weil ich bin der gleichen Menge Schnupfenviren 5000 Mal ausgesetzt und beim 5001. Mal kriege ich aber die Krankheit, weil ich mich schlimm gestritten habe mit jemandem. Das vielleicht, wenn jemand sich gut beobachtet, kann er das auch so mitschneiden. Also Seele und Körper, also das Immunsystem hängt ja mit unserem seelischen Empfinden zusammen zum Beispiel. Ne? Deswegen diese Trennung ist auch fraglich an sich. Genau, aber wenn ich das halt habe, dann ist es ja auch so, dann kann ich nicht als Behandler sagen, hören Sie mal zu, stehen Sie doch mal auf, laufen Sie doch mal rum, so, oder hören Sie doch mal auf mit Ihren beknackten Krampfanfällen. Also beknackt, gut, das ist jetzt auch sehr gewertet, ne? Aber ich will es auch überspitzen so. Ich kann natürlich nicht jemandem, der regelmäßige epilepsieähnliche Anfälle hat, kann ich ja nicht sagen, hör doch mal auf damit. Ich glaube, du machst das jetzt bloß, weil du einen bestimmten Vorteil hast oder weil du deine seelischen Konflikte nicht angehen willst oder weil du in die Krankenrolle rein willst. So wäre es bei der artifiziellen Störung. Wenn ich auf die Art und Weise die Betroffenen konfrontiere, dann wird das nicht zum Erfolg führen, sondern dann werden Leute gehen.
Aber ich wollte ja wissen, wie man es therapeutisch behandelt, wenn es schon diagnostiziert ist.
Ja, okay. Also dann sage ich nur schnell, eine vorsichtige Konfrontation. Eine gefühlvolle, stufenweise und am besten systemimmanente Konfrontation ist wichtig. Also systemimmanent heißt immer, ich denke mich in das System des Patienten oder der Betroffenen ein und versuche aus dieser Perspektive günstige Argumente zu finden. Also,
habe ich aber auch deinen Punkt vorher verstanden, weil ich dachte, du gehst noch davon aus, du hast es diagnostiziert.
Aber genau, weil ich muss ja die,
ja, warte, ja eben. Aber der Patient hat es noch nicht gehört.
Genau.
Ach so, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass beide sich gegenübersetzen und sagen, ja, ich habe leider eine artifizielle Störung.
Ja, aber das ist halt unwahrscheinlich, ne? Aha. Also der Weg, also wenn wir jetzt allein nur eine Suchterkrankung nehmen, da weiß ja jeder, wie lang der Weg ist, ne? Also Onkel Bernhard trinkt vielleicht auf jeder Familienfeier sich ins Koma und jeder weiß schon, oh, der hat wahrscheinlich ein Problem. Aber bis man Onkel Bernhard mit Konfrontation und allem Möglichen dazu gebracht hat, dass Onkel Bernhard selber da sitzt und sagt, ich glaube, ich habe eine Alkoholabhängigkeitsstörung.
Ich hatte einen Onkel Bernhard.
Oh, sorry. Es tut mir leid für alle Bernhards da draußen. Es ist einfach nur random mir in den Kopf gekommen.
Ist okay, ist lustig.
Nee,
alles gut. Onkel Bernhard.
Ja, also ich meine halt irgendwie irgendeine Person sozusagen. Also selbst bei Suchterkrankungen ist ja der Weg, Menschen die Diagnose klar zu machen, super schwer. Und bei dieser Erkrankung ist das ja Wahnsinn, eine Kehrtwendung um 180 Grad, wenn ich irgendwelche Messer und Spritzen und verdorbene Lebensmittel horte und vor anderen fernhalte, um heimlich sie mir zuzuführen, dahin zu kommen, zu sagen, hören Sie mal, wissen wir beide, Sie haben da dieses Problemchen. So.
Ja, vor allem sitzen die ja auch nicht beim Therapeuten.
Nein, genau. Die sitzen
bei der Therapeutin.
In der Notaufnahme. Ja. Genau. Und deswegen ist so diesen Punkt kann man nicht so sagen, so wenn dann jemand da sitzt und das, weil ich habe das noch nie behandelt. Ja, aus guten Gründen. Also ich habe ja eine riesige Menge von Menschen behandelt und insgesamt kenne ich ja super viele Fälle durch meine supervisorischen Tätigkeiten auch. Ich habe ja nicht nur meine Patienten, sondern ich habe ja auch durch meine Tätigkeit dann einen großen Multiplikator an realen Fällen, die ich sehe. Und ich kenne keinen realen Fall von artifizieller Störung, die behandelt wurde.
Und jetzt ist natürlich die Frage, das finde ich natürlich, also ich sag mal unfair.
Ja.
Aber es gibt ja schon auch die Diskussion, gibt es das dann überhaupt?
Ja, doch, da gibt es schon Nachweise. Also es gibt schon einzelne, also das stimmt. Es gibt auch so ganz weirde Fallbeschreibungen von so einem irischen Patienten zum Beispiel, der immer so als sozusagen als Instanz schon genannt wird. Und der ist zum Beispiel auch teilweise verschwunden und dann wieder aufgetaucht. Und der hatte auch super viele verschiedene Namen. Und ich finde, da liegt ja die Frage auch schon nahe, ist das jetzt wirklich valide, real? Oder hat sich da irgendeiner was zusammengesponnen, weil es eine coole Geschichte ist? Also ich sage mal so, RTL Explosiv wird ja gerne über so einen Scheiß berichten, auf eine reißerische Art und Weise. Und da ist ja dann immer die nächste Frage, aha, gibt es das denn wirklich? Oder hat sich das jetzt hier einer ausgedacht? So, ne? Aber es gibt schon Belege, dass es das gibt, vor allen Dingen auch durch das, die artifizielle Störung, die sich auf andere richtet, da fällt das schon häufiger auf, ne? Also, weil das eben natürlich Bereiche von Kindesmisshandlung sind und da sind ja auch Betroffene beteiligt, die nicht krank sind und die erwachsen werden. Also es gibt viele erwachsene Menschen, die betroffen sind und rückwirkend erzählen, was in der Kindheit passiert ist. Und deswegen, das sind ja Belege, die wir haben, dass diese Krankheiten existieren einfach.
Jetzt würde ich trotzdem gerne auch, wenn du sagst, dass wir wollen ja Mut machen.
Ja.
Und dass diese Krankheit sehr schwer, vielleicht richten wir uns heute natürlich an Betroffene. Wenn es euch betrifft, können wir auch nur sagen, geht denen, euch klar ist, dass es so ist. Oder wenn ein kleiner Gedanke da auftaucht, lasst es abklären, geht zum Hausarzt und sagt, ist mir unangenehm. So, aber das ist in den letzten Jahren passiert. Ich weiß gar nicht wie, aber so und so ist es. Aber an BehandlerInnen, ja, das kannst du jetzt mal am besten sagen.
Ja, also es kann eher sein, dass wir diese Art von PatientInnen bekommen durch vielleicht komorbide Erkrankungen, weil die auch Persönlichkeitsstörungen häufig haben. Es gibt auch Suchterkrankungen, Essstörungen und eine Häufung von Traumafolgestörungen. Also es kann schon sein, dass wir die in der Praxis dann sehen. Und dann ist es gut eben, also wir haben hier leider aufgrund der seltenen Untersuchung dieses Störungsbildes, wir haben keine Leitlinien. Es gibt kein Manual, es gibt keine Leitlinien, es gibt Beschreibungen von einzelnen Therapien, die kann man sich alle anschauen.
Darf ich was fragen?
Ja, ja, ja.
Aber wäre es dann nicht total gut, also wäre jetzt so mein Gedanke, dass man sagt, okay, hatte ich noch nie, hier gibt's keine Leitlinien. Das bespreche ich doch mal in einem Plenum mit 10 anderen TherapeutInnen.
Ja, ja. Also das sollte man sowieso, jede Behandlung sollte mit intervisorischer und auch gerne supervisorischer Begleitung sein. Also eigentlich sind Behandlerteams immer gut, weil ich habe ja immer in Behandlungen das Problem, ich bin ja im Prozess involviert, ich kann also nicht von außen drauf gucken. Deswegen, das
hast du auch solche Teams?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe ja selber Supervision im Rahmen der Ausbildung.
Ja,
und
aber hast
ich gebe aber auch Supervision für KollegInnen, die auch schon approbiert sind, die einfach sagen, ey, ich will einmal im Monat, will ich meine Sachen besprechen. So.
Und du holst dir das auch?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe meine Intervisionsgruppe, liebe Grüße. Und ich habe aber auch, ich habe verschiedene Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich mich austausche, je nach fachlicher Lage zum Beispiel. Und ich kaufe mir auch Supervision bei anderen supervisorisch tätigen Kollegen. Das ist mega wichtig. Und ich sage auch immer, ich beschreibe das auch immer Patientinnen, weil ich ja in den Therapievereinbarungen die darüber aufklären muss. Es betrifft ja die Daten der bei mir in Behandlung seienden PatientInnen. Und da sage ich dann auch immer dazu, das ist anonymisiert und ohne Rückschlüsse auf lebende Personen, aber trotzdem ist das deren Lebensgeschichte oder Krankheitsgeschichte. Dafür brauche ich die Erlaubnis und ich sage den Menschen immer, das müssen sie mir aber erlauben, in der Regel, wenn sie hier eine gute Behandlung haben wollen. Und es ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Ich muss das nachweisen auch. Also ich muss Fortbildungspunkte nachweisen und ein Großteil wird in der Regel von PsychotherapeutInnen über Intervision auch gedeckt.
Super. Ja. Hätte ich das wissen müssen schon?
Nee, gar nicht. Weiß auch keiner so. Deswegen kläre ich ja auch jeden Patienten immer erstmal darüber auf. Und ich finde immer eher schade, dass das nicht in allen Berufen so ist. Weil zum Beispiel wenn wir jetzt Lehrpersonen uns angucken, die werden im Referendariat nahezu an den seelischen Abgrund getrieben durch Überprüfungen und sehr strenge Begutachtungen und alles Mögliche. Und dadurch hat das für viele ja auch so einen total negativen Touch. Dabei wäre das toll, sich die ganze Zeit über zu beobachten. Also ich mache auch oft Videoaufzeichnungen von mir selber, von Sitzungen, wo ich dann selber schaue, ja, wie habe ich das gemacht, wie spreche ich? Also von außen betrachtet fällt einem viel mehr auf, was mache ich in der Gesprächsführung, wie habe ich das umgesetzt, wie war meine Körpersprache und so weiter. Also ich verändere, nur weil ich jetzt ausgelernt habe, in Anführungszeichen, offiziell, verändere ich mich ja trotzdem. Also ich zum Beispiel ich muss jetzt nicht mehr drauf gucken, dass mir das richtige Manual einfällt bei der entsprechenden Erkrankung. Aber es gibt andere Fallen, in die ich reintappe, nämlich nachgewiesenermaßen sind ältere Therapeuten nicht unbedingt die besseren TherapeutInnen, weil man natürlich viel mehr in diese Fallen tappt, habe ich schon 10-mal gesehen. Und dadurch vielleicht ungenau wird. Deswegen, also ich gucke immer, dass ich immer noch genauso gewissenhaft diagnostiziere mit objektiven Daten,
ja, wie Fragebögen. Vor allem mit Überprüfung finde ich super.
Ja, genau. Und was mir zum Beispiel bei mir auffällt, das war früher ja nie so, in meiner Ausbildung habe ich ja nicht vor Leuten gesessen und gedacht, ach krass, ja, Krieg ist easy, sondern ich habe natürlich immer gedacht, Riesenkatastrophe und habe ich, glaube ich, auch schon mal öffentlich gesagt, weil das auch ein bisschen unangenehm ist, aber wenn jemand zu mir in Behandlung kommt mit einer Panikstörung, also mit Agoraphobie, mit Panikstörung heißt ja im deutschen Diagnosesystem und das ist alles, dann lehne ich mich immer zurück und denke immer, ach krass, ja, ich dachte schon, es wäre was passiert. Und das ist ja völlig bagatellisierend, weil natürlich der Leidensdruck für Patienten trotzdem total hoch ist. Aber für mich sozusagen, ich werde so abgebrüht, ne? Weil ich halt weiß, gut, das ist leichter behandelbar als jetzt eine kombinierte Persönlichkeitsstörung oder sonst irgendwie was. Ne? Genau, und deswegen also sich überprüfen in seiner therapeutischen Tätigkeiten von A bis Z, also alle Anforderungen von Fachwissen über Auftreten, Gesprächsführung und Therapieplanung ist total wichtig. Mega wichtig.
Also was man sagen muss ist, das hast du eben am Rande erwähnt, das findest du in allen Berufen wichtig. Da gebe ich dir total recht, aus meinem Berufsalltag, muss ich sagen, finde ich es total interessant. Also gut, ich nehme immer noch Gesangsunterricht, so, das ist eine Sache, dass ich sowieso finde, als Sängerin muss man sich immer überprüfen, ob man in die richtige Richtung geht. Ich finde, man muss immer sich Unterricht, Coachings, was weiß ich, auch holen. Ja. Ich finde es auch sehr spannend und ich finde es auch sehr wichtig. Und das ist bei unserem Job ja tatsächlich, das DirigentInnen. Mhm. Das würde mich mal interessieren, weil der Austausch auf der einen Seite findet statt, aber ob die sich jetzt sagen so, hey, hier, das und das Stück habe ich noch nie gemacht und wie würdest du das anlegen und so, das würde mich mal interessieren, ob das auch so stattfindet. Ich weiß das von einigen Personen, die das machen, aber ich sage mal oft dieses, nee, ich habe da mein System und ich weiß jetzt, wie das geht.
Ja, genau.
Ist ja oft der Fall.
Also das habe ich auch mal, ich habe mal eine Weiterbildung gemacht in einer bestimmten Therapieform und da gibt es dann so Koryphäen. Und in dieser Therapieform wird auch Intervision ganz, ganz groß geschrieben. Und dann habe ich irgendwann mal so, weil ich dann viel rausgehört habe über diese Koryphäen, und habe ich gesagt, wo machen die denn ihre Intervision? Und da wurde mir von Personen, die halt eng mit denen zusammenarbeiten, gesagt, nee, die brauchen das nicht. Und da habe ich völlig den Respekt verloren, weil ich dachte so, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich höre jetzt jemandem zu, der jetzt seit 20 Jahren keine Supervision mehr hatte. Das kann ja nicht wahr sein irgendwie. Und das ist auch so dieses Weiterbildung heißt ja nicht, dass ich vorher schlecht war. Aber so ist halt unser Bildungssystem auch, ne? Dann kriegst du es angekreidet und dann hast du halt eine 6. So. Und deswegen ist halt, ich sehe es genau wie du. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir hier zusammensitzen. Ey, lernen und sich weiterbilden, es gibt ja nichts Geileres. So.
Nee, überhaupt nicht. Und ich muss sagen, meine Eltern haben das immer, finde ich, echt cool gelebt, weil beide immer viele Fortbildungen gemacht haben.
Ja, voll gut.
Als Lehrer.
Ja. Ja,
und das auch immer sinnvoll fanden, dass das gab. Es gibt halt auch, wir wissen auch alle, dass es Fortbildungen gibt, die sind nur Kacke.
Ja,
das stimmt.
Ja.
Okay, ich finde also die Idee zu sagen, okay, es gibt keine Leitlinien, wir setzen uns zusammen, wie würdet ihr das machen, wie würdet ihr es angehen? Was gibt's denn, was macht man denn sonst noch als Behandlerin?
Genau, also wir müssen dann eben ausgehen von etablierten Verfahren, die wir schon kennen und uns da selber was draus zusammenstricken quasi. Ich finde, da ist es wichtig zu gucken, was ist denn, also jede Erkrankung im seelischen Bereich, sage ich mal, ist eigentlich ein Lösungsansatz. Der mag dann von außen nicht so clever erscheinen, aber für PatientInnen und Betroffene ist diese Erkrankung eine Lösung für irgendetwas. Und wenn wir jetzt gucken, sowas wie Zuwendung oder Schonung oder so soll erreicht werden mit der Erkrankung, dann müssten wir natürlich schauen, was sind Werkzeuge und Mittel, die wir Menschen an die Hand geben können, das auf eine günstigere Art und Weise zu bekommen. Also ich kann natürlich, weiß nicht, jetzt Lack saufen und dann muss ich nicht mehr arbeiten. Oder ich kann ja auch einfach sagen, ich möchte diese Arbeit nicht machen oder eine andere oder sonst irgendwie was. Ist jetzt sehr übertrieben und platt gesprochen, ne? Aber solche Sachen müsste ich Patienten dann beibringen. Oder, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Punkt und deswegen auch die große Überschneidung mit Persönlichkeitsstörungen, diese Rolle einer kranken Person ist, glaube ich, identitätsstiftend. Also ich meine damit, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wer ich bin oder was ich für einen Platz in der Gesellschaft habe oder ob ich überhaupt wichtig bin oder irgendwie etwas. Und wenn ich dann aber immer wieder in Krankenhäuser komme, dann bin ich ja jemand. Dann bin ich Patient X aus Zimmer so und so. Oder ich bin die Person, die ein besonders schlimmes Schicksal hat. Oder ich bin die Person, die als so stark empfunden wird von allen, weil ich doch weiterhin kämpfe oder sowas, ne? Und das ist ja etwas, was meine Identität bilden kann. Wenn es sich aber um eine artifizielle Störung handelt, ist das natürlich sehr ungünstig. Und dann kann ich mit PatientInnen Alternativen erarbeiten. Was kann mich denn auch ausmachen? Bin ich denn so eine nichtssagende Person, wie ich mich selber empfinde? Oder gibt es nicht ganz viele Dinge, die mich individuell und einzigartig machen? Und sollte ich mich nicht auf die vielleicht mehr konzentrieren? Auch ist es sinnvoll, sich im System anzugucken, was ist der Nutzen meiner Symptomatik in Bezug auf, was habe ich sonst noch für Probleme? Also wenn ich zum Beispiel schwer verschuldet bin oder ich habe ganz viele zwischenmenschliche Konflikte mit all meinen Angehörigen oder so, dann kann es mir kurzfristig in Anführungszeichen nützen, krank zu sein, weil dann kann mir ja nun keiner was übel nehmen oder so zum Beispiel. Und da ist es auch wichtig zu gucken, wie kann ich diese Ursprungsprobleme denn vielleicht lösen oder da bessere Ansätze finden. Also insgesamt sollte die Behandlung abzielen auf die Reduktion von selbstschädigendem Verhalten oder systemschädigendem Verhalten und es sollte hingehen zum Aufbau von günstigen Verhaltensweisen in Anführungszeichen, die im individuellen Einzelfall halt ganz viele verschiedene sein könnten. Also ich kann dann versuchen, anders gesellschaftlich relevant zu sein. Ich kann versuchen, Verantwortung für andere zu übernehmen. Ich kann versuchen, eher eine Akzeptanz für Körpersymptome zu entwickeln, zum Beispiel. Ein spezieller Tipp, den ich jetzt eher aus meiner Behandlung von Menschen mit funktionellen neurologischen Symptomstörungen ziehe, also Menschen, die Anfälle, so epileptische Anfälle oder Schwindelsymptome oder Ähnliches ja haben, ohne körperliche Ursache, weil seelische Gründe dafür sprechen, da würde ich immer empfehlen, die haben mit der Gesellschaft sehr oft die Diskussion, ist es jetzt körperlich oder seelisch? Ich sage, es ist körperlich. Ich habe Schwindel. Ich spüre den genau. Ich bin gestern wieder umgefallen und so weiter. Und die Behandler sagen alle, wir finden keine Ursache. Sie haben nichts. Wir haben ihr Hirn jetzt zigmal gescannt. Da ist nichts. Sie bilden sich das ein. Und aus dieser Wenn-Doch-Diskussion, ja, nein, schwarz-weiß, immer gerne fernhalten. Also was ich dann immer mache, ist, dass ich sage, die Diskussion macht gar keinen Sinn. Körperliches und Seelisches können wir überhaupt nicht trennen. Wir gucken jetzt eher genau hin, was brauchen Sie denn? Was würde Ihnen helfen in dieser Situation? Da macht es auch Sinn, das System mit einzubeziehen, also die Angehörigen und zu gucken, okay, wie reagieren die denn alle auf die Erkrankung? Also wenn es jetzt eine artifizielle Störung ist und das gesamte Umfeld tickt aus, wenn jemand Symptome hat, dann kann das natürlich unterstützend sein oder aufrechterhaltend. Und da ist es immer wichtig, auch ruhig die Familie mit einzubeziehen, das Umfeld und Angehörige mit einzuladen und gemeinsam versuchen, da eine gute Lösung zu finden.
Ja, ich finde, was es wieder zeigt, ist, oder was ich jetzt aus dieser Folge rausziehe oder raushöre, ist eigentlich das, was du auch zum Schluss gesagt hast, körperlich und seelisch immer so hart zu trennen, zu sagen, sie haben nichts, das ist im Kopf, ist ja schon mal falsch, weil dann haben sie ja was.
Ja, ja, genau. Genau, so sehe ich das auch.
Ich finde, das ist total wichtig aus der Folge rauszuziehen und dass wir das uns nochmal alle bewusst machen und dass auch manche Dinge, wenn ich beim Arzt bin und mit dem Knie, wo ich dann vorher Kot in die Wunde reingerieben habe, ja nicht ausschließt, dass ich trotzdem zum Therapeutin gehe und es abklären lasse, wo das vielleicht noch herkommen könnte und dass wir da viel enger zusammenarbeiten müssten, was seelische Krankheiten betrifft und körperliche Krankheiten betrifft.
Auf jeden Fall, ja.
Und dann hätten wir vielleicht auch eine größere Chance, die artifizielle Störung besser zu diagnostizieren.
Ja, da hast du recht.
Vero, ich sag mal so, dann haben wir ja eine neue Aufgabe noch uns dazu erfüllt. Daran werden wir dann auch noch weiterarbeiten.
Ganz genau, so sieht's aus.
Und ich danke dir für diese sehr spannende Gehirnerschütterung. Ich finde, wenn man das auch hört, denkt man immer, oder so geht's mir, denke ich immer, oder habe ich das doch in Ansätzen? Oder man überprüft sich selbst. Und ich glaube, sich selbst zu überprüfen ist auch nie schlecht. Und sie einmal dann zu überlegen, wo stehe ich, was ist los, Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Dir und euch auch.
Und euch da draußen natürlich auch. Bis bald.
Bis bald.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Nee, jetzt habe ich nur gedacht, jetzt ist mir wieder die Liste, was wir alles noch erledigen müssen und so weiter. Und ja, im Rahmen dessen wollte ich dir auch noch erzählen, dass wir bei Spotify Kommentare bekommen. Und die sind, das musst du dir durchlesen.
Habe ich ab und zu.
Ich habe das gar nicht gesehen. Alter, wie geil
ja, doch.
Sind denn bitte die Titel? So. Nee, ich habe das gar nicht gecheckt, dass man das da machen kann und so. Deswegen total schön, ja. Munkhausen, wie es im...
Die artifizielle Störung. Scheiße. Oh, hoppala. Ich hätte noch eine andere Frage.
Ja, nee, frag lieber das.
Ja, wenn es noch im Kopf wäre. Es ist. Ah, scheiße. Warte, ich hab's gleich. Es hatte aber mehr mit dem Warum zu tun. Scheiße.
Jeder Arzt macht in der Regel oder jede Ärztin eine. Oh mein Gott, sorry.
Geiles Loch im Kopf. Dann bitte.
ja, wie mache ich das jetzt? Warte mal.
Scheiße. Entschuldige, jetzt musste ich einmal niesen.
Gar nicht schlimm, ich muss ja auch trinken.